Meine lieben Christen, was geschah zwischen dem Tod Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung? Die Heilige Schrift gibt darauf kaum eine Antwort, außer einer bei den Exegeten umstrittenen Andeutung im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 19. Die Aussage in Epheser 4, 8 bis 10, dass Christus in die Höhe aufstieg mit erbeuteten Gefangenen, wozu er vorher auf die Erde herabsteigen musste, weist eine allzu undeutliche Beziehung zum Thema auf. Das klassische Osterbild der Ostkirchen, speziell der Kirche des byzantinischen Ritus, zeigt im Unterschied zur westlichen Kirche nicht die Auferstehung Christi aus dem Grab, sondern dessen Abstieg in das Reich des Toten. Der Abstieg Christi wird bei den Byzantinern Anastasis genannt, das heißt Auferstehung. Dieser Vorgang ist nach byzantinischer Auffassung die eigentliche Auferstehung Christi, die sichtbar wurde im Mitauferstehen Erlöster. Wie der Grundtypus der Anastasis-Ikone erkennen lässt, hat sich die Erde aufgetan. Der Auferstandene steht auf dem gekreuzten Balken, die wie eine Brücke über dem Dunkel des Hades liegen, trägt mit der linken ein Kreuz, ergreift mit der rechten Hand Adam und zieht ihn sowie die übrigen Vorfahren aus der Unterwelt heraus. Manche Anastasis-Ikonen stellen dar, wie die Engel die Teufel mit Speeren erstechen. Seit dem 8. Jahrhundert, also etwa seit der Zeit des Ikonoklasmus, des Bildersturms im Byzantinischen Reich, ist dieses Bild als das Auferstehungsbild in der byzantinischen Kirche nachweisbar. Es ist nicht nur ein Bild, das für Meditation und Liturgie geeignet ist, es kommt ihm auch ökumenische Bedeutung zu. Das Motiv ist ja nicht nur in Byzanz bekannt, sondern auch in der liturgischen Dichtung in Syrien, Palästina und Armenien. Auch die Hymnen des monastischen Breviers im römischen Ritus kennen es. Zudem bildet die Höllenfahrt Christi einen Glaubensartikel unseres Credo. Nach der Klärung der wichtigsten Begriffe gilt es, den theologischen Gehalt der ersten Strophe der sechsten Ode des Osterkanons des Johannes von Damaskus herauszuarbeiten. Folgendes gilt es zu beachten. Erstens, das Bild von der Höllenfahrt legt eine Reihe von Fragestellungen nahe. Soteriologische, das heißt, die Frage nach der Erlösung des Menschen, christologische, trinitätstheologische, religionsgeschichtliche, anthropologische, also was den Menschen betrifft, dogmengeschichtliche, literaturgeschichtliche, ikonografische, liturgiewissenschaftliche, exegetische und ikonentheologische. Jedoch soll nur von den soteriologischen und patristisch-christologischen die Rede sein, welche sich aus dem Osterkanon des Johannes von Damaskus ergeben. Nun können wir zweitens uns der Tradition der theologischen Aussage über die Höllenfahrt zuwenden. Johannes von Damaskus hat im 8. Jahrhundert einen Osterkanon gedichtet, der die Anastasis schildert. Nachdem die ersten fünf Oden bereits die Auferstehung Christi gefeiert haben, zeichnet die erste Strophe der sechsten Ode das Bild von seiner Höllenfahrt. Der Text lautet: Du fuhrest hinunter in die tiefsten Tiefen der Erde, Christus, und zerbrachest die ewigen Riegel und der gefesselten Ketten. Und nach drei Tagen, wie Jonas aus dem Seeungeheuer, erstandest du aus dem Grabe. Die Herleitung des Motivs der Höllenfahrt reicht weit zurück. fast in die Zeit der Bibel. Aus der Zeit der apostolischen Väter enthält der Brief des Ignatius von Antiochien an die Gemeinde von Magnesia nur einen sehr undeutlichen Bezug auf die Höllenfahrt. Dann folgt eine Reihe frühchristlicher, teils apokrypher Schriften, auf die hier einzugehen ist. Dann erinnert um 160 der Apologet und Märtyrer Justin im Dialog mit dem Juden Tryphon an den Abstieg Jesu zu den Verstorbenen, um ihnen das Heil zu verkünden. Es scheint, dass das Theologumenon vom Höllenabstieg allmählich von den apokryphen Schriften ausgehend den Apologeten und späteren kirchlichen Theologen, wie zum Beispiel Irenäus in seinem Buch Gegen die Häresien, bekannt wurde. Örtliche Glaubenssymbola, also Glaubensbekenntnisse, sind erst Anfang des 3. Jahrhunderts entstanden, wie zum Beispiel als älteste das römische Bekenntnis, das noch auf Griechisch verfasst wurde. Es erwähnt die Höllenfahrt nicht. Erst das Glaubensbekenntnis der Arianischen Synode von Sirmium, 359, spricht klar und deutlich vom Abstieg Jesu in die Unterwelt und sagt, dass vor ihm die Türhüter der Hölle erschraken. Byzantinische Liturgie, Hymnographie und Ikonographie nehmen auf die Höllenfahrt wiederholt Bezug. Die byzantinische Osterikone zeigt seit dem 8. Jahrhundert die Höllenfahrt Christi im Unterschied zum Westen, der die Auferstehung Christi aus dem Grab darstellt. Im Glaubensbekenntnis der römisch-katholischen Kirche bekennt man unter anderem gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und die byzantinische Kirche singt im Ostertroparion immer wieder bis zum Fest Christi Himmelfahrt triumphierend, Christus ist auferstanden von den Toten, durch den Tod hat er den Tod zertreten und denen in den Gräbern das Leben geschenkt. Beide Kirchen beziehen sich also gemeinsam je auf ihre Weise auf eine frühchristliche, seit der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, also etwa seit Abfassung neutestamentlicher Schriften, bestehende Überlieferung von der Höllenfahrt, die es etwas zu erhellen gilt. Einige Exegeten lehnen die Beziehung des Höllenfahrtmotivs zum 1. Petrusbrief, Kapitel 3, 19 ab. Auch ein direkter Bezug zu Matthäus 27, 52 zur Passionsgeschichte nach dem Tod Jesu wird von den Exegeten nicht hergestellt. Indes hat sich bereits im frühen 2. Jahrhundert ein breiter Strom in der frühchristlichen Literatur gebildet, der den Glauben an die Höllenfahrt Christi bezeugt. Beeinflusst sind diese Texte insbesondere vom jüdischen Glauben an die Scheol, an die Unterwelt, und vom antiken Weltbild, Himmel, Erde, Unterwelt. Zwei Motive lassen sich in diesen frühchristlichen Textzeugen klar unterscheiden. Das Motiv der Predigt Jesu vor den Toten im Hades mit und ohne das Taufmotiv, sowie das Motiv des siegreichen Kampfes Jesu gegen die Mächte der Unterwelt, verbunden mit der Befreiung der Toten. Das früheste Zeugnis für die Predigt des Herrn vor den Toten begegnet bereits im sogenannten Evangelium des Petrus, von Klaus Berger in die Zeit spätestens 75 nach Christus datiert. Ein anderer, Röbekamp, verlegt die Entstehung des Petrus-Evangeliums in den Anfang beziehungsweise in die Mitte des 2. Jahrhunderts, legt sich jedoch dabei nicht fest. Dieses apokryphe Evangelium enthält einen Bericht über Passion, Begräbnis und der Konfrontation der Frauen mit dem leeren Grab. Kapitel 10, dieses Evangelium nach Petrus, berichtet Folgendes. Als die Soldaten das leere Grab, den weggewälzten Stein und die zwei Männer aus dem Himmel sahen, weckten sie den Hauptmann und die Ältesten auf, die sich ebenfalls an der Wache beteiligten. Und während sie noch berichteten, was sie gesehen hatten, bot sich ihnen ein weiterer erstaunlicher Anblick. Drei Männer traten nebeneinander aus dem Grab. Die zwei Äußeren geleiteten den dritten in ihrer Mitte an den Armen. Hinter ihnen kam ein Kreuz heraus. Und auf einmal reichten die beiden äußeren Männer mit ihrem Haupt bis zum Himmel, doch der, den sie in ihrer Mitte führten, überragte den Himmel. Eine Stimme vom Himmel fragte: Hast du den Toten gepredigt? Und vom Kreuz her kam die gehorsame Antwort: Ja, das habe ich getan. Die drei Männer sind die Engel und der Auferstandene, der seinen Auftrag bis hinab in das Reich der Toten erfüllt hat. Es findet sich jedoch hier im Unterschied zu 1 Petrus 3,20 keine Verurteilung der Abgeschiedenen. Erneut begegnet uns das Motiv der Predigt Jesu bereits in Verbindung mit dem Taufmotiv im Brief der Apostel, Kapitel 27. Dort lässt der Verfasser Jesus in der Beantwortung der vielen Fragen, die ihm die Apostel stellen, sagen: Deswegen bin ich hinabgestiegen und habe Abraham, Isaak und Jakob, euren Vätern und den Propheten gepredigt. Ich habe ihnen das Evangelium verkündet, damit sie aus dem Ruheort unten hinaufgehen an den Ruheort oben. Ich habe ihnen meine rechte Hand gereicht, damit sie in der Taufe lebendig werden und Vergebung erlangen und ihnen alle Bosheit verziehen wird. Wer aber nicht glaubt und nicht auf mein Gebot hört, dem nützt es auch nichts, wenn er meinen Namen bekennt. Klaus Berger datiert den Brief in die Zeit um 150. Jesus verdeutlicht den Aposteln, dass er tun und ihnen geben kann, was immer in seiner Macht liegt. Deshalb sei er hinabgestiegen in das Reich der Toten. Zum Predigtmotiv gesellt sich im Zitat eben noch das Motiv der Taufe, damit der Sündenvergebung und des Ortswechsels. Die Toten verlassen die Scheol, den Ruheort unten und zum Ruheort oben, das heißt zum Himmel emporzusteigen. Das Motiv des Kampfes gegen die Mächte der Hölle fehlt hier noch expressis verbis, kann aber mitgemeint sein, denn die Hölle gibt ihre Beute nicht kampflos her, wie die folgenden Texte sagen. Ein ganz anderes Bild vermitteln die Oden Salomos, deren Abfassungszeit Klaus Berger in das Jahr 140, Michael Latke in das frühe 2. Jahrhundert verlegt. Wer spricht in den Oden? Ist es ein Myste, der rituell aus den Schlingen der Unterwelt befreit ist? Oder ist es Christus? Oder ist der Myste gleichzeitig Christus, der die Höllenfahrt selbst durchlebt hat? Es finden sich drei Texte in den Oden Salomos, die von der Höllenfahrt sprechen. Ode 17,3 folgende stellt Gott als den Befreier hin, der den Mysten bzw. Christus aus der Sinnlosigkeit und aus den Fesseln befreit und ihn erlöst, verherrlicht und mit neuen Kräften ausgestattet, erhöht hat. Die Szene wechselt in Vers 8 folgende, da es nun heißt: Ich konnte verschlossene Türen öffnen, ich zerschlug die eisernen Riegel, meine eigenen Ketten glühten und schmolzen vor mir. Nichts blieb mir verschlossen, weil ich alles öffnen konnte. Ich ging zu allen, die mit mir eingeschlossen waren, um sie zu befreien. Keinen wollte ich gebunden lassen oder binden. Reichlich teilte ich meine Einsicht mit. Voller Liebe leistete ich Fürbitte. Ich säte meine Frucht in ihre Herzen und ließ sie wachsen. Sie konnten meinen Segen empfangen und lebten. Ich sammelte sie bei mir und erlöste sie. Denn sie sind meine Glieder und ich bin ihr Haupt. Lob sei dir, Messias, unserem Haupt. Halleluja. Im Verlauf der Verse wird der Christusbezug erkennbar. Die Motive bündeln sich. Das Kampfmotiv kommt im Zerschlagen der Riegel hier erstmals in der frühchristlichen Literatur vor. Das Predigtmotiv zeigt sich im Mitteilen der Einsicht. Bisher neu sind die Motive der Fürbitte, des Säens der Frucht im Herzen, des Segnens und der Erlösung. Ode 31, ein anderer Text aus den salomonischen Oden, stellt dem Leser bereits das Ergebnis der Höllenfahrt vor Augen, wenn es heißt, die Urflut der Abgründe verging vor dem Herrn, vor seinem Anblick zerstob die Finsternis, der Irrtum verirrte sich und kam um angesichts des Herrn, seine Auswegslosigkeit fiel der Verachtung anheim und verschwand angesichts der Wirklichkeit Gottes in der Versenkung. Der Herr begann zu reden, gütig und voll Freude, und sang ein neues Loblied auf Gottes Namen. Er erhob seine Stimme zum Höchsten und führte ihm die als Kinder zu, die durch ihn entstanden waren. Hier ist weder die Rede vom Tod, noch vom Totenreich oder vom Satan, sondern abstrakt vom Irrtum und dessen Ausweglosigkeit. Damit wird die existenzielle Situation der Bewohner der Unterwelt, der Scheol, charakterisiert. Deren Befinden hat sich radikal verbessert dadurch, dass sie nun Gott als seine Kinder zugeführt werden. Deutlicher kommen Kampf- und Erlösungsmotiv in Ode 42, 11 bis 20 zum Ausdruck. Dort heißt es, das Totenreich sah mich, doch ihm wurde Elend dabei. Der Tod spie mich aus und viele andere mit mir. Für den Tod wurde ich wie Essig und Bittertrank. Bis in die äußerste Tiefe bin ich mit ihm hinabgestiegen. Doch dem Tod wurden die Füße schlaff und sein Haupt sank, denn er konnte meinen Anblick nicht ertragen. Unter seinen Toten schuf ich eine Gemeinde der Lebendigen. Ich sprach zu ihnen als Lebender, damit mein Wort nicht vergeblich sei. Die Toten liefen zu mir und riefen, erbarm dich, unser Sohn Gottes, handle an uns so freundlich, wie du bist. Hole uns heraus aus den Fesseln der Finsternis. Öffne uns das Tor, durch das wir hinausziehen können zu dir. Denn wir begreifen, dass unser Tod dir nichts anhaben kann. Lass uns mit dir zusammen erlöst werden, denn du bist unser Erlöser. Dann hörte ich ihre Stimme und nahm mir ihren Glauben zu Herzen. Ich legte meinen Namen auf ihr Haupt, denn sie sind frei und sie gehören mir. Noch dramatischer als in Ode 17 kommt hier Christus als der Bezwinger der Unterwelt ins Spiel. Der Tod wollte Christus verschlingen, konnte ihn jedoch nicht behalten und musste ihn wie eine unverdauliche Speise wieder ausspeien. Vielleicht steht hier das von Jesus angesprochene Zeichen des Jonas im Hintergrund, der vom Seeungeheuer ans Land gespien wurde. Das Motiv des Bittertranks begegnet wieder in der katechetischen Rede des Johannes Chrysostomus, die in der Morgenhore des byzantinischen Osterfestes vorgetragen wird. Der Tod wurde von Christus verfolgt bis in die tiefsten Bereiche seiner Unterwelt und dabei so geschwächt, dass er die Toten, seine bis dahin sicher geglaubte Beute, wieder hergeben musste. Christus bildet eine Gemeinde aus den vom Tod Befreiten. Das ekklesiologische Motiv, also das Motiv von der Kirche als Gemeinschaft der Erlösten, kommt hier zum Ausdruck. Die von Christus Geretteten und an ihn Glaubenden gehören endgültig zu Christus. Das aus den frühchristlichen Texten bekannte Motiv der Befreiung der Toten aus den Fesseln der Unterwelt und damit das Kampfmotiv hat Eingang gefunden in der Osterpredigt des Melito von Sardes und in den Acta Thome. In seiner um 160 bis 170 verfassten Predigt über das Osterfest, De Pascha, feiert Melito den Sieg des Auferstandenen, wenn er sagt: Dieser ist es, der den Tod in Schmach gehüllt hat und den Teufel in Trauer versetzte, wie Moses den Pharao. Dieser ist es, der uns riss aus der Knechtschaft in die Freiheit, aus der Finsternis in das Licht, aus dem Tod in das Leben, aus der Tyrannei in das ewige Reich und aus uns ein neues Priestergeschlecht und ein erwähltes, ewiges Volk gemacht hat. Dieser ist das Passa unseres Heils. Er ist von den Toten erstanden und rief diesen Ruf: Wer rechtet mit mir? Er trete zu mir heran. Ich habe den Verurteilten befreit. Ich habe den Toten lebendig gemacht. Ich wecke den Begrabenen auf. Wer ist mein Widersacher? Ich, spricht er, der Christus. Ich habe den Tod vernichtet und über den Feind triumphiert und das Totenreich niedergetreten und den Starken gebunden und habe den Menschen entrissen zu den Höhen des Himmels. Ich, spricht er, der Christus. Melito erweitert die Thematik der Höllenfahrt und des österlichen Sieges im Unterschied zu den bisherigen Texten durch die alttestamentliche Typologie. So sieht eine Parallele zwischen der Befreiung des auserwählten Volkes aus der Knechtschaft des Pharao und dem Mysterium Paschale, dem österlichen Geheimnis, dessen wir durch die Besiegelung, das heißt durch unsere Taufe und Firmung, teilhaftig wurden. Melito scheint der erste frühchristliche Theologe zu sein, der zwischen der Taufe und dem Durchzug durch das Rote Meer eine indirekte Beziehung herstellt. Erst der Durchzug durch das Rote Meer hat zusammen mit der Vernichtung der Streitmacht der Ägypter in den Meeresfluten das Volk Israel aus der Knechtschaft befreit. Der Prediger lässt Christus mit seinen Gegnern gewissermaßen vor Gericht treten und ihnen beweisen, dass er den Menschen aus der Dienstbarkeit an den Kosmos und aus der Knechtschaft des Teufels, der Finsternis und des Todes befreit hat. Auch Melito lässt das ekklesiologische Motiv anklingen, das Motiv der erlösten Kirche, da er die von Christus Erlösten als neues Priestergeschlecht und als erwähltes Volk anspricht. Das Kampfmotiv der Höllenfahrt ist als Topos so weit in der altkirchlichen Literatur am Anfang des 3. Jahrhunderts bekannt, dass es in den Acta Thome in der Form eines Gebetes begegnet. Die Acta erzählen, dass der König der Region in Indien, in welcher der Apostel Thomas wirkte, den Apostel bat, über dem Krankenbett seiner Tochter zu beten. Thomas wandte sich an Christus und sprach ihn dabei an als den, der die Pforten der Unterwelt geöffnet und den dort lange Zeit Eingeschlossenen den Weg in die lichte Höhe gezeigt und sie geführt hat. Josef Groll führt noch einige Passagen aus den Acta Thome an, die das Motiv der Höllenfahrt kennen. Er weist dabei auch nach, dass die Höllenfahrt Jesu mehr und mehr eine Tendenz zur dramatischen Gestaltung aufweist. Im 3. Jahrhundert zeigen die Texte die soteriologische, also die heilsgeschichtliche Bedeutung der Höllenfahrt. Christus stieg hinab, um zu predigen, zu taufen, zu befreien, den Tod zu zertreten, die Gerechten zu erleuchten, sein Kreuz als Siegeszeichen aufzustellen und die Grenzen zwischen den Erlösten und den Nichterlösten, zwischen Auferstehung und Tod zu ziehen. In diesem Sinn spricht vor allem Hippolyt von Rom. Im 3. Jahrhundert begegnet bei Novatian auch die Theologie des sogenannten Logos des Zensus. Der Logos, das heißt die göttliche Natur Jesu, hat seinen Leib im Moment des Todes am Kreuz ausgezogen und steigt ins Reich der Toten hinab. Origenes nimmt Tod und Höllenfahrt als Trennung von Leib und Seele in den Blick. Ab dem 4. Jahrhundert werden immer mehr dogmatische Fragestellungen mit dem Motiv der Höllenfahrt verknüpft. Die mit den christologischen Streitigkeiten des 4. und 5. Jahrhunderts verbundenen Fragen lauteten, ob nur die Seele, der Geist Christi ohne den Leib, ob nur der Logos, die göttliche Natur ohne Seele und ohne den Leib, oder ob die göttliche Natur mit der Seele hinabgestiegen sei und die Verstorbenen bzw. ihre Seelen aus ihrem Verlies befreit habe. Darüber ist hinreichend Literatur erschienen, sodass diese Fragen hier keiner weiteren Erörterung bedürfen. Es wäre auch viel zu kompliziert und vielleicht gar nicht einmal so unbedingt wichtig. Die Höllenfahrt wurde auch zu einem beliebten Motiv für die liturgische Dichtung, die Poesie, was zum Beispiel für den in der byzantinischen Osternacht rezitierten Osterkanon des Johannes von Damaskus zutrifft. In unserem monastischen Offizium bei den Benediktinern kommt der Höllenfahrt für die Feier des Osterfestkreises ebenfalls Bedeutung zu. Auch die armenischen Kirchendichter, wie zum Beispiel Nerses Schnorhalli, er lebte im 12. Jahrhundert, sind mit diesem Motiv vertraut. Und daraus erhält, dass die Anastasis, die Höllenfahrt Jesu, mit der Hoffnung auf die künftige Osterherrlichkeit die Konfessionen miteinander wiederum zur Einheit verbinden kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.